Springer Medizin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ZFA Talks. Ich bin Claudia Bayer, Redakteurin bei springermedizin.de. In unserer letzten ZFA-Talks-Folge habe ich mit Professor Dr. Jean-François Genot über die Diagnostik und die medikamentöse Therapie der chronischen Nierenkrankheit gesprochen. Heute bleiben wir thematisch bei der Niere, richten den Blick aber auf ein anderes Stadium der Erkrankung. Wenn die Nierenfunktion durch körpereigene Mechanismen oder Medikamente nicht mehr ausreichend stabilisiert werden kann, dann steht als nächster Schritt ein Nierenersatzverfahren an. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die Hämodialyse ist die weitaus bekanntere Variante und meist das, was Patientinnen oder Patienten spontan mit Dialyse verbinden. Also regelmäßige Termine in der Klinik oder in einem Dialysezentrum, mehrere Stunden an einem Gerät. Weniger bekannt, aber eine wichtige zweite Option ist die Peritonealdialyse, auch Bauchfelldialyse genannt. Wie dieses Verfahren funktioniert, welche Abläufe dahinter stecken und für welche Patientinnen und Patienten es geeignet ist, darüber wollen wir heute ausführlich sprechen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Dr. Grit Esser. Sie ist Assistenzärztin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und befindet sich dort in der Facharztausbildung zur Nephrologin. Hallo Frau Dr. Esser, schön, dass Sie heute dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Was genau ist denn das Prinzip hinter der Peritonealdialyse?
Die Peritonealdialyse oder auch Bauchfelldialyse genannt, nutzt das Peritoneum, also das Bauchfell, als natürliche Filtrationsmembran. Das heißt, man nutzt den Bauchraum als Dialyseraum. Man lässt Dialyseflüssigkeiten in den Bauchraum ein und dann findet Stoffaustausch und auch Ultrafiltration, also Entwässerung, über das Peritoneum statt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, sodass die Flüssigkeit im Bauchraum immer wieder erneuert werden muss und eine gewisse Zeit aber im Bauchraum verweilt. Und während dieser Verweildauer, wenn die Flüssigkeit im Bauch bleibt, findet der Stoffaustausch und die Entwässerung statt und dann wird das wieder erneuert. Und das Gute an der Bauchfelldialyse ist, dass man das zu Hause machen kann. Das ist ein großer Unterschied zur Hämodialyse. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass die Informationslage über dieses Verfahren ein bisschen gestärkt wird. Zur Vollständigkeit gibt es auch eine Heimhämodialyse. Also es ist ganz grundsätzlich auch möglich, die Blutwäsche als Heimdialyseverfahren durchzuführen. Das ist aber aufgrund von Infrastruktur und auch aufgrund von Patientenfertigkeiten doch sehr limitiert. Das ist ein sehr seltenes Verfahren in Deutschland und ist auch nicht so einfach mal schnell umsetzbar.
Aber das Ergebnis zwischen Hämodialyse und Peritonealdialyse ist das gleiche?
Es gibt mehrere Studien, die das untersucht haben und in Bezug auf Lebensqualität, Morbidität und Mortalität sind beide Therapieverfahren gleichwertig. Natürlich ist das individuell immer von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig, sodass wir auch mit Patientinnen und Patienten vorab, wenn wir darüber reden, dass wir ein Nierenersatzverfahren brauchen, beide Verfahren immer besprechen, um auch individuell zu schauen, was benötigt die Patientin, der Patient, was gibt es für Anforderungen, die dann individuell das Therapieverfahren auch modulieren. Ganz grundsätzlich sind es aber gleichwertige Verfahren.
Das heißt, welche Gründe würden denn dafür sprechen, sich für eine Peritonealdialyse zu entscheiden?
Ein Grund, den wir immer auch häufig klinisch nutzen, ist, dass die Bauchfelldialyse ja nicht direkt im Kreislaufsystem eingreift. Bei der Hämodialyse ist es ja so, dass wir direkt Blut aus dem Blutkreislauf entnehmen und extern, also außerhalb des Körpers, reinigen und wieder zurückgeben. Das heißt, das Verfahren hat schon Einfluss auf die Kreislaufsituation. Und es gibt nicht wenige Patienten, die mit Blutdruckabfällen unter der Dialyse, also unter der Hämodialyse, zu kämpfen haben. Das sind vor allem kardial vorerkrankte PatientInnen, aber auch PatientInnen mit kardiovaskulären weiteren Erkrankungen wie PAVK oder Ähnlichem. Und das ist natürlich mit einem starken Leidensdruck assoziiert, wenn man das regelmäßig hat. Und die Bauchfelldialyse, die interferiert gar nicht mit dem Kreislaufsystem. Dadurch, dass wir den dritten Raum, das Peritoneum oder den Bauchraum nutzen. Und deswegen ist das Verfahren vor allem für solche PatientInnen sehr gut geeignet. Dazu ist es so, dass dadurch, dass die Dialyse kontinuierlicher stattfindet, die Bauchfelldialyse ist nicht ganz so effizient. Das heißt, man muss deutlich mehr Stunden dialysieren als bei der Hämodialyse. führt es aber auch dazu, dass die Entgiftung kontinuierlicher durchgeführt wird und man nicht so starke Schwankungen hat, sowohl vom Flüssigkeitshaushalt als auch von den Giftstoffen, die im Blut ja auch Probleme machen können. Und das berichten die PatientInnen schon, dass sie das bei der Hämodialyse immer wieder merken, dass es so stufenweise diese Entgiftung stattfindet. Und ein Riesenfaktor, den ich natürlich gerade schon angesprochen habe, ist die Autonomie und Flexibilität im Alltag. Wenn man seine Dialyse zu Hause machen kann und selber machen kann und vielleicht auch die Therapieregime anpassbar sind an die Herausforderungen, die man so im Alltag hat, dann hat man viel mehr Lebensqualität, weil man seinen Alltag nicht abhängig von zum Beispiel der Dialysezeit in der Dialysepraxis machen muss. Und man auch während der Dialyse, also während der Stoffaustausch stattfindet, man viele Dinge machen kann. Man ist nicht gebunden an zum Beispiel einen Behandlungsstuhl oder ein Bett in der Dialysepraxis. Und das ist für mich zumindest der größte Faktor, der die Vorteile der Bauchfelldialyse einfach offenbart.
Dann schauen wir uns doch vielleicht einfach mal dieses Verfahren genau an, also Schritt für Schritt. Was passiert wann? Was müssen vielleicht auch für Vorbereitungen getroffen werden? Und wie läuft dann diese eigenständige Dialyse genau ab?
Ganz prinzipiell läuft die Bauchfelldialyse so ab, dass man einen Katheter benötigt, der in den Bauchraum implantiert wird. Das wird chirurgisch oder auch interventionell gemacht. Und dieser Bauchfelldialysekatheter, der verbleibt, der verwächst in der Bauchdecke, der hat so Muffen, das sind so Kunststoffgeflechte, die verwachsen in der Bauchwand und die verhindern sollen, dass der rausfällt und natürlich auch, dass da irgendwelche Infektionen entlang des Katheters reinwandern können. Und über diesen Katheter lässt man Dialyseflüssigkeit in den Bauchraum. Dann verbleibt diese Dialyseflüssigkeit für eine gewisse Zeit da drin. Das kommt ein bisschen auf das Verfahren an. Und dann wird es wieder rausgelassen und neue Flüssigkeit reingelassen. Häufig ist es so, dass die Patientinnen und Patienten 24 Stunden am Tag Flüssigkeit im Bauch haben. Viele Patientinnen brauchen das aber auch nicht, dass sie nur gewisse Zeiträume am Tag zum Beispiel dialysieren. Und dann gibt es zwei große unterschiedliche Verfahren bei der Bauchfelldialyse. Das eine nennt sich CAPD, das steht für kontinuierliche ambulante Bauchfelldialyse. Da nutzt man die Schwerkraft als ja, Treiber der Dialyse. Das bedeutet, das ist ein händisches Verfahren. Man hat so Dialyselösungsbeutel, die mit so einem Y-Stück immer mit so einem Auslaufbeutel verbunden sind. Und dann ist es so, dass man zum Beispiel morgens aufsteht, die erste Dialyse durchführt. Man schließt sich unter sterilen Bedingungen, da gibt es so Voraussetzungen, die man lernt als Patient und Patientin, an den Dialysebeutel und dann läuft die Dialyseflüssigkeit entlang der Schwerkraft, also man hängt den über sich in den Bauch ein und dann kann man sich abstöpseln. Und dann hat man 2 bis 4 Stunden Verweildauer der Dialyseflüssigkeit im Bauch und nach dieser Zeit schließt man sich wieder an einen neuen Beutel an und dann wird der Bauch aber natürlich erstmal entleert. Das heißt, man nutzt erstmal den Ablaufbeutel, den legt man unterhalb des Katheters auf dem Boden oder ein bisschen tiefer und dann läuft die Flüssigkeit entlang der Schwerkraft raus und danach wieder neue Flüssigkeit von oben rein. Und diese Wechsel führt man so 3 bis 4 Mal pro Tag durch. Das ist, wie gesagt, sehr individuell, weil das Peritoneum ist kein Filter aus dem Schrank, sondern das funktioniert halt sehr unterschiedlich und das lernen wir auch immer erst kennen, wenn die Patientinnen und Patienten Bauchfelldialyse machen. Und das kann man fast überall machen. Man hat natürlich hygienische Voraussetzungen für diesen Dialysevorgang, also für den Beutelwechsel, aber man könnte es zum Beispiel auch unter gewissen Bedingungen bei der Arbeit machen. Das zweite große Verfahren ist die automatisierte Bauchfelddialyse, APD abgekürzt. Dort ist es so, dass sie eigentlich dasselbe Prinzip stattfindet, aber eine Maschine diese Beutelwechsel durchführt. Und dieses Verfahren wird üblicherweise nachts durchgeführt. Das heißt, man schließt sich abends an so eine Maschine an. Diese Maschine nennt sich Cycler. Und dann wird vorher programmiert durch die Nephrologin, den Nephrologen, welches Therapieregime die Patientin, der Patient bekommen. Und dann wird über die Nacht die Flüssigkeit rein und rausgelassen nach vorhergegebener Zeit und Menge. Und morgens, im Idealfall, wenn man aufwacht, ist man fertig mit der Dialyse und schließt sich ab. Das sind so die beiden großen Unterschiede der Bauchfelddialyseverfahren. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile und vor allem muss man natürlich bestimmte Voraussetzungen dafür haben, auch zum Beispiel Katheter Flusseigenschaften, weil wenn man nachts zum Beispiel dialysiert, wäre das blöd, wenn der Katheter irgendwie nicht gut läuft und die Maschine die ganze Zeit Alarm gibt, dann schläft man nicht, das ist nicht mit Lebensqualität vereinbar. Das sind aber alles Faktoren, die sehr individuell sind und wo wir dann einfach mit den Patientinnen schauen, wie das Verfahren für die anwendbar ist. Und man kann dann auch immer Modulationen machen, damit man die Verfahren beide nutzen kann.
Welche Voraussetzungen wären das denn ganz grob? Also ich sehe schon, es gibt dann ganz viele verschiedene Konstellationen, aber was sind denn so die wichtigsten Voraussetzungen?
Grundsätzlich ist die Bauchfelldialyse eigentlich für sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten geeignet. Es wird häufig immer von den jungen PatientInnen gesprochen, die arbeiten und Familie machen, die dann natürlich davon profitieren, dass sie nicht dreimal die Woche für 3 bis 5 Stunden in einem Zentrum dialysieren müssen, sondern das zu Hause machen können. Auch ältere oder gebrechliche PatientInnen profitieren von der Bauchfelldialyse, weil zum einen auf die Transportwege verzichtet werden können. Man hat nicht diese starke Kreislaufbelastung und es ist einfach mehr Zeit im häuslichen Umfeld, was gerade auch bei geriatrischen Patienten, finde ich, nicht zu vernachlässigen ist. Und PatientInnen, das hatten wir ja schon besprochen, mit kardialen Vorerkrankungen können aufgrund der verringerten Kreislaufbelastung sehr gut von der Bauchfelldialyse profitieren. Auch PatientInnen, die zum Beispiel aufgrund von Flüssigkeitsverteilungsstörungen sowieso immer wieder Aszites, also Flüssigkeit im Bauchraum, entwickeln, weil man die natürlich über die Bauchfelldialyse durchweg immer trainieren kann und nicht zusätzlich beispielsweise punktieren müsste. Die unterschiedlichen Voraussetzungen für die Verfahren sind nicht so ganz klar trennbar. Eine Sache, die ich immer ganz gerne den Patientinnen und Patienten erzähle, wenn wir über die Dialyse sprechen, ist, man stellt sich das ja schön vor, man geht schlafen und dialysiert währenddessen und muss sich gar nicht so viel kognitiv damit beschäftigen. Das ist auch ein tolles Verfahren. Man muss aber wissen, dass das nicht bei jedem funktioniert. Das kommt darauf an, wie der Katheter läuft. Das hatte ich ja gerade eben schon erwähnt. Der muss sehr gut rein und raus laufen und auch wie man schläft. Je nachdem, wie häufig man sich so auf den Katheter drauflegt oder wie unruhig man schläft. Das sind Einflussfaktoren. Wenn man die Flüssigkeit dann komplett drainieren möchte, dann muss der Körper auch in einer gewissen Lage liegen. Und wenn man total verdreht oder auf dem Bauch oder auf dem Katheter liegt, dann funktioniert das einfach nicht so gut. Und für viele Patienten ist dann auch die CAPD ein sehr gutes Verfahren, weil man dort durch Schwerkraft einfach auch viel mehr selber beeinflussen kann, durch Lageveränderungen oder durch mal ein bisschen Tanzen, dass die Dialyseflüssigkeit gut rauskommt.
Braucht es denn nicht auch eine gewisse, ich sag mal, Fingerfertigkeit und vielleicht auch eine gewisse Mobilität, dass das dann alleine klappt?
Das ist so. Wir haben in unserer Klinik eine Evaluation entwickelt, die wir mit allen Patientinnen und Patienten durchführen, die sich für Bauchfelddialyse interessieren, das machen wollen, wo wir kognitive Fähigkeiten, aber auch so Fingerfertigkeiten ja prüfen, um zu schauen, ist denn die Patientin, der Patient in der Lage, das alleine durchzuführen? Das ist jetzt nicht so schwierig zu erlernen und auch nicht so fein, wie man vielleicht befürchtet. Wir kriegen das fast allen Patientinnen und Patienten beigebracht und es gibt auch mindestens eine Schulungswoche und auch Nachschulungen, wenn wir das Gefühl haben, die Patientinnen oder Patienten brauchen mehr Zeit. Es ist aber natürlich so, dass aufgrund von Erkrankungen oder auch von Alter manche Dinge nicht alleine durchführbar sind. Und dann evaluieren wir auch immer, gibt es Angehörige im Umfeld oder gegebenenfalls auch einen Pflegedienst, der diese Therapieform möglich machen kann, weil genau die fehlenden Fertigkeiten dann ersetzt werden. Es ist leider so, dass es in Deutschland, man nennt das dann assistierte Peritonealdialyse, also Bauchfelldialyse mit Hilfspersonal. Das ist leider flächendeckend noch nicht so ausgeweitet. Es gibt Länder, da ist das viel etablierter, gerade in Skandinavien. Und es gibt lokal immer mal wieder Pflegedienste, die darin geschult sind und das auch durchführen. Das ist aber nach wie vor noch sehr regional abhängig und wir versuchen uns dafür einzusetzen, das flächendeckender möglich zu machen, jetzt im Moment in Schleswig-Holstein zunächst, damit das kein Faktor ist, warum jemand keine Bauchfelddialyse machen kann.
Und wie läuft das organisatorisch ab? Das heißt, es müssen ja auch eine Menge von Material, sterile Materialien, die Dialyseflüssigkeit muss ja auch zum Patienten oder zur Patientin kommen.
Das ist so. Und das ist auch ein Faktor, den wir in unserer Evaluation immer klären. Gibt es dafür Lagerfläche? Das ist schon nicht wenig Platz, den man braucht, weil man wird meistens einmal im Monat angeliefert mit so Lösungen und so standardmäßig verbraucht man 4x2 Liter Beutel, also 8 Liter Beutel pro Tag. Und wenn man das dann hochrechnet auf einen Monat, dann kommt da schon ganz schön was zusammen. Das heißt, das kann auch ein Faktor sein, was dazu führt, dass die Dialyse zumindest nicht vorneweg so möglich ist. Man kann dann schauen, ob man die Lieferzeitpunkte verkürzt. Wir versuchen das nicht so pauschal, also nicht so eine Grenze zu setzen mit, man braucht einen extra Raum zum Lagern und nur dann darf man Baufelddialyse machen, weil das wäre ja auch sehr diskriminierend Menschen mit wenig Wohnraum gegenüber. Wir versuchen dann immer im Individualfall zu klären mit den Zulieferanten, ob man da vielleicht die Lieferzeiträume irgendwie engmaschiger takten kann. Das ist aber sehr individuell absprechbar oder man muss es absprechen. Das ist jetzt nicht pauschal so, aber man muss wissen, dass man dafür Lagerfläche braucht, ja.
Was sind denn wichtige Kontraindikationen für die Peritonealdialyse?
Also es gibt nur ganz wenige absolute Kontraindikationen für die Baufelddialyse. Einer ist, dass es sehr große abdominelle Voroperationen gab, die dazu führen, dass man starke Adhäsionen im Bereich des Peritoneums hat. Dann fehlt einfach die Austauschfläche. Das ist aber nicht bei jeder Voroperation so, sondern das ist wirklich bei schwereren, multiplen Voroperationen. Bei bestehenden Bauchhernien ist es natürlich so, dass wir da keine Bauchfelddialyse initiieren würden, weil der erhöhte Druck durch die Flüssigkeit dazu führt, dass da Komplikationen auftreten. Bei Behebung der Herniation ist es aber dann wieder gut möglich. Und chronisch intraabdominelle Entzündungen sind für uns auch eine Kontraindikation, vor allem schwere Verläufe des Morbus Crohns, wo es ja auch zur Fistelbildung kommt, weil dann die Baufelddialyse zusätzlich noch mehr Komplikationen macht und vor allem auch infektiöse Komplikationen.
Was sind denn mögliche Komplikationen, auf die man hier achten sollte?
Da gibt es so drei große Gruppen, auf die ich kurz eingehen wollen würde. Die erste große Gruppe sind die Infektionen. Natürlich ist der Bauchraum sonst ein geschlossener Bereich, wo nichts reinkommt und seltenst zum Glück Infektionen des Bauchfells passieren. Das ist natürlich, wenn man da einen Katheter reinlegt und regelmäßig Flüssigkeiten rein und rauslaufen lässt, etwas häufiger. Zum Glück sind die Bauchfellentzündungen im Rahmen einer Bauchfelldialyse deutlich weniger schlimm im Normalfall wie sonstige Peritonitiden. Aber sie müssen natürlich schnell erkannt werden und schnell therapiert werden. Auffallen tut das dadurch, dass das Dialysat häufig trüb wird. Normalerweise sieht so ein Bauchfelddialysat aus wie so verdünnter Urin, also so leicht gelblich, aber deutlich heller. Und wenn das trüb wird, also man durch diese durchsichtige Tüte, in der dann der Auslauf läuft, nicht mehr so gut durchgucken kann, wenn da kleine Fibrin-Gerinnsel sichtbar sind, wenn die Patientinnen und Patienten über Bauchschmerzen oder Durchfall klagen oder sonstige Infektanzeichen wie Fieber oder Schüttelfrost haben, dann muss man immer an eine Peritonitis denken. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass erzählen wir den Patientinnen und Patienten auch immer in der Schulung, dass sie diese Hinweise kennen und bei Trübungen des Dialysats, was häufig schon auftritt, bevor irgendwelche klinischen Symptome auftreten, direkt Bescheid geben, damit man im besten Fall die Infektion behandeln kann, ohne dass sie klinisch irgendwelche Probleme macht. Das Tolle ist, dass wir durch die Baufelddialyse ja direkt in den infizierten Raum rein antibiotische Therapie geben können. Das heißt, wir können in die Baufelldialyselösung die Antibiotika geben und das heißt, die wirken dann auch lokal genau dort, wo die Infektion ist. Das ist ein großer Vorteil, weil man dadurch natürlich auch etwas geringere Antibiotikadosen braucht und auch die systemischen Nebenwirkungen geringer sind. Nichtsdestotrotz ist das ein Faktor, der begrenzend ist. Es gibt auch schwere Infektionen, die dazu führen können, dass der Katheter explantiert werden muss oder dass man auch keine Baufelddialyse mehr machen kann. Hauptfaktor ist da die Patientenhygiene. Das heißt, die Schulung ist da ganz, ganz wichtig, dass die Patientinnen und Patienten genau wissen, wie sie mit dem Katheter und auch mit der Dialyse umgehen sollen. Und ein Faktor ist immer, wenn jemand eine Peritonitis bei uns hat, durch Bauchfelddialyse assoziiert, dann ist neben der antibiotischen Therapie immer eine erneute Schulung des Patienten, eine Prävention zur erneuten Peritonitis. Der Austritt des Katheters kann sich auch infizieren. Die Patientinnen und Patienten werden geschult, regelmäßig Verbandswechsel durchzuführen. Aber wenn sie dort Rötungen oder Eiteraustritt wahrnehmen, dann auch rechtzeitig Bescheid zu geben. Und dort kann man auch lokal Antibiotika einsetzen, zum Beispiel durch Tropfen. Die beiden Infektionen sind gut zu behandeln, aber man muss natürlich sensibilisiert werden dafür, dass das auftritt. Ein zweites großes Problem sind Probleme mit der Katheterlaufrate oder der Lauffähigkeit. Da ist der häufigste Grund Obstipation, was ja sowieso ein Problem ist von vielen Patientinnen und Patienten. Deswegen reden wir auch sehr, sehr viel mit unseren Patientinnen und Patienten in der Sprechstunde über Stuhlgang, völlig unabhängig davon, ob der Katheter gut läuft oder nicht, weil wir wollen, dass sie regelmäßig Stuhlgang haben. Das führt dazu, dass die Darmperistaltik die ganze Zeit vorhanden ist und es zu keinen kleinen abgekapselten Dialysatsehnen im Bauch kommt. Also durch diese Peristaltik findet da kontinuierlich eigentlich ein guter Dialysatfluss statt. Und der Katheter bleibt auch nicht an irgendeiner vollen Darmschlinge hängen, sondern liegt im besten Fall immer am tiefsten Punkt des Bauchraums. Und das ist auch häufig dann einfach durch stuhlregulierende Maßnahmen ganz gut regelbar. Manchmal kommt es auch zu so Dislokationen, dass man dann wirklich intervenieren muss. Das ist aber sehr, sehr selten. Meistens sind es wirklich Verstopfungen, die dazu führen. Und die dritte Komplikation, die ich noch nennen möchte, das sind die Druckkomplikationen. Man kann sich ja vorstellen, wenn man Flüssigkeiten in den Raum reinlaufen lässt, in dem sonst im gesunden Fall keine Flüssigkeit ist, dass da erhöhter Druck ist. Und deswegen muss man schauen, wenn Hernien entstehen oder auch wenn Leckagen entstehen, das heißt die Dialysatflüssigkeit neben dem Dialysekatheter beispielsweise austritt, dass man dann die Bauchfelldialyse pausieren muss, damit quasi die Leckagen und Herniationen erstmal chirurgisch behandelt werden und im Verlauf kann man dann wieder, wenn das gut verheilt ist, mit der Bauchfelddialyse anfangen oder wieder beginnen. Aber natürlich muss man den abdominellen Druck da dann für eine gewisse Zeit nehmen.
Wie viel Flüssigkeit ist das pro Zyklus? 2 Liter hatten Sie gesagt, ungefähr?
Das ist sehr, also man kann sich ja vorstellen, Patientinnen und Patienten sind sehr unterschiedlich groß, klein und auch der Bauchraum ist sehr unterschiedlich. Das finden wir raus. So ein normaler Beutel hat 2 Liter. Oberhalb von 2 Liter ist eigentlich nicht einfach möglich. Das ist meistens die maximale Lösungsmenge, die wir den Patientinnen und Patienten zumindest im Rahmen der CAPD einlaufen lassen. Im Rahmen der APD sind das größere Beutel, weil die Maschine das ja steuert. Da kann man auch höhere Füllungsvolumina wählen. Aber man kann auch weniger nehmen. Also gerade bei sehr zierlichen Menschen schauen wir, dass wir auch manchmal nur 1500 Milliliter nehmen. Weil wenn wir dann zusätzlich noch eine Entwässerung machen durch die Dialyseflüssigkeit, dann kommt ja noch Wasser aus dem Patienten oder der Patientin rein. Und dann kann man das auch als störend empfinden, dass da zu viel Volumen im Bauch ist. Das drückt natürlich auch auf das Zwerchfell. Man kriegt da Atemnot und ein Spannungsgefühl. Und das wollen wir gar nicht erreichen. Also wir würden das nie bis zur oberen Kante planen. Aber natürlich braucht man Dialyselösung, damit man das komplette Peritoneum auch als Filtrationsmembran nutzen kann und damit auch das Dialysat dazu führt, vom Volumen, dass überhaupt ausreichend Stoffaustausch stattfinden kann.
Wenn Sie jetzt an die hausärztliche Betreuung denken, was wäre denn wichtig, worauf sollte man denn achten, wenn man eine Patientin oder Patienten hat, der eben eins dieser Dialyseverfahren nutzt? Was sind so Warnsignale, auf die Hausärzte achten können?
Also ganz wichtig ist es, mir, dass man bei unklaren Infektionen darüber nachdenkt, dass auch der Bauchfelddialysekatheter im Rahmen einer CAST-Infektion, das ist quasi die Katheteraustrittsstelle, oder auch einer Peritonitis ursächlich sein kann. Die Hinweise sind trübes Dialysat, Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Unwohlsein und dann natürlich allgemeine Infektsymptome. Oder wenn es eine Austrittsstelleninfektion ist, Eiter oder Rötung. Im besten Fall sollten die Patientinnen und Patienten darauf geschult sein und rechtzeitig mit ihrer nephrologischen Praxis in Kontakt treten. Nichtsdestotrotz findet man das immer wieder, dass dann doch plötzlich vergessen wurde, dass das mit der Bauchfelddialyse assoziiert ist und man zu seinem Hausarzt gegangen ist. Und da ist es uns einfach wichtig, dass man das weiß, dass das auch zusätzlich zu Infektionen führen kann, damit man sich nicht irgendwie in Kleinigkeiten verstrickt und irgendwo noch den Infektfokus sucht, sondern weiß, das kann ein Fokus sein, der muss auch schnell behandelt werden und der wird auch häufig ambulant behandelt. Dafür muss man nicht zwangsläufig stationär sein.
Dann macht es ja auch Sinn, immer mal wieder zu hinterfragen, ob es noch das richtige Nierenersatzverfahren ist, was gerade angewendet wird. Was würden Sie denn sagen, wie oft sollte man das denn überprüfen?
Wir versuchen, wenn wir ein Nierenersatzverfahren einzuleiten, beide Verfahren gut ausführlich zu erklären, damit der Patient, die Patientin auch ganz klar äußern kann, das ist mein Wunsch, das will ich machen. Wenn man sich für ein Verfahren entschieden hat, dann würden wir natürlich nicht so einfach switchen. Nicht im Sinne von einmal entschieden für immer, sondern das ist ja eine gewisse Hürde, ein Verfahren zu beginnen. Zum Beispiel bei der Bauchfelddialyse braucht man so einen Katheter, der operativ oder interventionell eingelegt wird. Auch für die Hämodialyse braucht man einen Katheter, beziehungsweise bestenfalls eine Fistel zwischen einer Arterie und einer Vene, so ein Schanz. Und wenn man diese Hürde genommen hat, sich für ein Verfahren zu entscheiden und diese Dialysezugang implementiert bekommen hat, dann würden wir immer schauen, dass wir das Verfahren auch bestmöglich ausgereizt haben. weil das natürlich auch Komplikationen bringt, einen neuen Dialysezugang zu legen. Man hat bei beiden Verfahren die Möglichkeit, mögliche Modulationen durchzuführen, Therapiefrequenz, Dialysedosis, Begleittherapien, um mögliche Nebenwirkungen abzupuffern. Nichtsdestotrotz steht man irgendwann bei beiden Verfahren manchmal am Ende und kann nicht weitermachen mit dem Verfahren und muss switchen. Und das ist für mich auch immer ein großer Faktor, weswegen ich mich dafür einsetze, dass wir mehr Bauchfelddialyse machen müssen, weil es geht gar nicht immer so sehr darum, Bauchfelddialyse versus Hämodialyse. Es sind beides ganz tolle Verfahren. Wir brauchen aber die Alternative, weil wir manchmal bei der Bauchfelddialyse nicht mehr weiterkommen, weil wir keinen neuen Katheter implantieren können, weil es zu häufig zum Beispiel zu Peritonitiden gekommen ist, auch mit Erregern, die dazu führen, dass man da eigentlich nicht mehr einen Bauchfelddialysekatheter einlegen möchte. Oder mit der Zeit ist es auch so, dass das Peritoneum, also das Bauchfell, seine Filtrationsleistung minimiert. Und irgendwann reicht es nicht mehr, dass man die Patienten über die Schwelle dialysieren kann, was langfristig mit einem guten Leben vereinbar ist. Also die Entgiftung und Entwässerung funktioniert einfach nicht mehr ausreichend. Im Gegensatz dazu gibt es auch bei der Hämodialyse Einschränkungen. Irgendwann kriegen wir keinen vernünftigen Dialysezugang mehr, weil der Mensch hat begrenzte Arterien und Venen, die man nutzen kann für die Dialyse. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass wir zwei Verfahren haben, die gleichwertig sind und die ermöglichen, dass wir Patientinnen und Patienten immer ein Alternativverfahren anbieten können, wenn das Therapieverfahren ausgereizt ist. Und das gilt für mich gleichermaßen, also von beiden Verfahren aus.
Nun ist es ja aber so, dass in Deutschland zumindest die Hämodialyse deutlich mehr genutzt wird als die Peritonealdialyse, oder?
Deutlich mehr. Also wir haben so, je nachdem, wo man schaut, so um die 5% Bauchfelddialyse, das ist wirklich sehr, 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 sehr wenig. Vor allem, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wo das weit darüber ist, 30, manchmal sogar 60% Anteil Bauchfelddialyse. Das ist historisch vor allem durch strukturelle und organisatorische Faktoren so gewachsen. Und das Problem ist jetzt, dass die Expertise und die Verfügbarkeit der Bauchfelddialyse nicht weit verbreitet ist. Und dann ist die Hürde natürlich dafür da, ein neues Therapieverfahren, obwohl die Bauchfelddialyse nicht neu ist, die gibt es schon Ewigkeiten, aber neu für sich selber in seinem Standort dann zu etablieren. Weil man braucht natürlich irgendwie Erfahrung damit, man muss das kennenlernen, man muss das gut können, bevor man das anbietet. Man braucht zusätzlich natürlich auch noch ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger, die das durchführen. Und das führt dazu, dass man eine relativ hohe Schwelle hat, das neu zu starten bei sich an seinem Standort. Und wir versuchen gerade hier in Schleswig-Holstein im Rahmen eines Projektes, das nennt sich SKIP-SH, das ist quasi eine Koordinierungsstelle, die die Bauchfelddialyse nachhaltig stärken soll, genau solche Hürden zu minimieren. Das heißt, wir bieten an, in Praxen oder auch in Kliniken Menschen zu schulen über die Bauchfelddialyse, damit quasi die Expertise, das Knowledge über Bauchfelddialyse weiter verbreitet ist, um dann zu hoffen, dass die Patientinnen und Patienten im Rahmen einer Dialyseeinleitung auch beide Verfahren als Option haben. Das ist aber einfach eine hohe Schwelle, weil man da historisch auf diese Hämodialyse so gesetzt hat. Und jetzt bedarf es einiger Energie und Innovation, das wieder umzuswitchen. Und das haben sich viele Leute auf die Fahne geschrieben. Man muss auch sagen, dass es da in Deutschland regional sehr starke Unterschiede gibt. Es gibt in Deutschland auch einige Praxen, die sehr, 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 sehr viel Bauchfelddialyse anbieten. Das benachteiligt die Patientinnen und Patienten, die gerade nicht in dem Gebiet wohnen und beide Dialyseverfahren angeboten bekommen. Und unser Ziel ist einfach, dass jede Patientin, jeder Patient sich frei entscheiden kann.
Wie erleben Sie denn den Wissensstand der Patientinnen und Patienten, wenn die so das erste Mal zu Ihnen kommen? Sind die überrascht, dass es eine Alternative zur Hämodialyse gibt?
Also überwiegend ist die Blutwäsche, die Hämodialyse bekannt. Natürlich gibt es einzelne Patientinnen und Patienten und vor allem jetzt mit zunehmenden Zahlen in Schleswig-Holstein erwischt man doch immer mal wieder jemanden, der dann doch in seinem Umfeld irgendwen kennt, der Bauchfelddialyse macht, aber das ist eine Seltenheit. Viele Patientinnen und Patienten wissen gar nichts über Nierenersatzverfahren und dann die meisten, die was wissen, wissen was über Blutwäsche, also Hämodialyse. Das ist auch ein großer Faktor, der mir doch nochmal am Herzen liegt, das hier auch zu erzählen. Es ist leider so, dass die meisten Dialysen im Krankenhaus starten. Und das nennen wir sogenannte Crashlander. Das heißt, dass die Patientinnen und Patienten in einem Akutgeschehen andialysiert werden müssen, also ein Nierenersatzverfahren starten. Und natürlich, wenn man da jetzt so drauf guckt, könnte man denken, ja, das sind ja irgendwie akute Nierenfunktionseinschränkungen. Das ist aber nicht so. Bei vielen Patientinnen und Patienten ist es absehbar gewesen, wenn man dann in der Historie guckt, dass die Nierenfunktion schlechter wird. Da hatten Sie in der letzten Folge ja auch über die Risikoabschätzung geredet und das ist mir auch ein Anliegen, weil ich glaube, dass da die hausärztliche Betreuung ein großer Einflussfaktor ist, dass man absieht, oh, der Patient, die Patientin ist gefährdet dafür. Und leider findet in Deutschland die Vorbereitung auf diese Nierenersatzverfahren viel zu selten statt. Und so eine Akutdialyse, also ein Crashlander, man geht in die Klinik und muss dann sofort dialysiert werden, die haben viel höhere Komplikationen während der Andialyse und natürlich auch während der Anlage des Dialysezugangs, weil es dem Patienten viel schlechter geht und das natürlich in einem hospitalisierten Setting ist. Das heißt, die Patientinnen und Patienten haben häufig auch irgendwelche weiteren Probleme, irgendwelche Infektionen oder weiteres. Was ein großer weiterer Faktor ist, ist, dass man nicht immer die freie Wahl dann eines Dialyseverfahrens hat. Weil je nachdem, in welcher Klinik man landet oder je nachdem, wie schlecht es einem geht, kann es sein, dass man erstmal nur Hämodialyse durchführen kann, weil die Werte zu schlecht sind, man ganz akut eine schnelle Senkung braucht oder auch die Verfahren beide nicht angeboten werden in diesem Krankenhaus. Und deswegen plädieren wir immer dafür, rechtzeitig mit den Patientinnen und Patienten darüber zu sprechen, ein Nierenersatzverfahren droht und dann zu klären, wenn es dazu kommt, was wollen Sie? Und dann auch rechtzeitig damit zu planen, einen Dialysezugang zu haben und im besten Fall den Dialysezugang schon vor Dialysebeginn etabliert zu haben, weil dann die Patientinnen und Patienten zum einen ambulant andialysiert werden können und auch nicht mit akuten Komplikationen in der Klinik sind. Und das ist mir schon ein Anliegen, das nochmal zu sagen, wie wichtig das ist, dass man da rechtzeitig gut vorbereitet, weil das ein großer Benefit für die Patientinnen und Patienten ist und wir da in Deutschland doch noch ganz schön Verbesserungsmöglichkeiten haben.
Also es ist wie in so vielen Fällen eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausärztinnen und Hausärzten und Fachzentren ist enorm wichtig bei diesen Art von Erkrankungen.
Ist ja bei allen chronischen Erkrankungen ganz, ganz wichtig. Das hatten Sie im letzten Podcast auch besprochen. Es gibt so viele nierenkranke Menschen in Deutschland. Es ist so, dass nicht alle Nierenkranken von Nephrologinnen oder Nephrologen behandelt werden. Und es ist so wichtig, die rauszufiltern, die auf ein Nierenersatzverfahren hinzulaufen oder die anderweitige Therapiemöglichkeiten benötigen. Und das ist natürlich eine große Hürde, aber da haben Sie letztes Mal ja auch schon so über ein paar Red Flags geredet oder auch über diese Risikoabschätzung. Das ist einfach ganz wichtig, dass einem das bewusst ist, dass die komplette Versorgung auch aktuell nicht in den nephrologischen Fachzentren erfolgt, sondern dass sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten gar nicht von einer Nephrologin, einem Nephrologen betreut werden.
Das heißt, wenn wir sagen, wir machen jetzt hier auch ein bisschen Aufklärung und versuchen nochmal kurz und knapp zum Ende der Folge zusammenzufassen, was man mitnehmen kann. Was sind denn Ihre Top, ich sag mal, Missverständnisse in Bezug auf die Nierenersatzverfahren oder vielleicht auch die Peritonealdialyse?
Also ein Faktor, den ich ja schon angesprochen habe, ist, dass die Bauchfelldialyse die schlechtere Dialyseform ist. Das stimmt so nicht. Das ist widerlegt worden in mehreren Studien, dass die beiden Therapieverfahren äquivalent sind. Man muss da einfach individuell schauen, was die Patientin, der Patient braucht. Dass es nur für junge und fitte Patientinnen was ist, das ist es auch nicht. Ich finde den Faktor Lebensqualität im geriatrischen Setting auch sehr, sehr wichtig. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich dann in meinem Haus, in meiner Häuslichkeit bleiben kann, das finde ich ein großer Vorteil, weil so Transportwege und fremde Umgebung, fremdes Essen, fremder Stuhl sind alles Stressoren. Das ist zu kompliziert für mich oder für zu Hause. Das nehme ich doch immer als sehr große Hürde wahr in den Aufklärungsgesprächen, dass die Patientinnen und Patienten ein bisschen eingeschüchtert sind von der Selbstverantwortlichkeit dieses Therapieverfahrens. Da versuche ich immer wieder die Angst zu nehmen, weil das würden wir nicht so anbieten, wenn wir nicht glauben würden, dass die Patientinnen und Patienten das lernen können. Und die Begleitung gerade am Anfang ist sehr engmaschig. Und es kann auch immer wieder neue Schulungen durchgeführt werden, wenn es zu Problemen kommt. Das ist halt so ein bisschen wie Zähneputzlernen. Am Anfang ist das total aufwendig. schwierig und man muss sich ganz doll konzentrieren. Und mit der Zeit geht es immer mehr ins Blut über und man weiß, wie es funktioniert. Und dann denkt man gar nicht mehr so viel darüber nach und fühlt sich dann auch kompetent. Aber die erste Hürde ist dann doch immer wieder da bei den Patientinnen und Patienten, weil sie gewöhnter sind, dass die Therapie von außen kommt und nicht von einem selber. Dann, dass die Bauchfelddialyse immer wieder zu Infektionen führt, dass die nicht vermeidbar sind, das ist leider doch ganz anders so. Es sind fast immer Hygienefaktoren, die dazu führen, dass es zu Infektionen kommt. Das heißt, durch eine richtige Hygiene während der Dialyse kann man sehr, sehr viele Infektionen verhindern. Und zuletzt, man ist damit weniger gut betreut. Das höre ich auch immer mal wieder, weil man als Bauchfelldialysepatient oder Patientin nur einmal im Monat, zumindest bei uns ist das so, zur ärztlichen Visite kommt. Da wird halt einmal geschaut, wie ist die Bilanz, wie läuft die Dialyse, wie sehen die Blutwerte aus, wie geht's der Patientin, dem Patienten. Und viele haben das Gefühl, dass sie dadurch dann schlechter betreut sind als zum Beispiel bei der Hämodialyse, wo man dreimal die Woche in der Praxis ist. Das kann man aber auch so nicht sagen, weil bei der Hämodialyse findet auch nicht jedes Mal eine Blutabnahme statt. Und diese einmal monatliche Visite, die ist vollkommen ausreichend. Bei Problemen melden sich die Patienten und Patienten ja. Dann macht man kurzfristigere Visiten. Aber man ist sehr, sehr gut damit betreut und auch gleichwertig.
Ja, ich denke oder hoffe, dass wir heute mit der Folge ein paar dieser Missverständnisse auf jeden Fall aus dem Weg räumen konnten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zu diesem Thema erfahren möchten, dann empfehle ich wie immer einen Blick in die Shownotes oder in die neue Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Als Mitglied der DGAM oder mit einem Abo bei Springer Medizin können Sie kostenfrei auf die Inhalte der Zeitschrift zugreifen. Und dann bleibt jetzt nur noch mich zu bedanken bei Ihnen, Frau Dr. Esser, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mich und alle Zuhörenden ein bisschen schlauer gemacht haben, was die Peritonealdialyse angeht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte und ein bisschen was darüber erzählen durfte.
Und dann sage ich zum Abschluss vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.